NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Die Themen bis 19 Uhr. Kampf gegen die Altersarmut. Bundesregierung und Sozialministerin Nahles wollen die Rente langfristig stabilisieren. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Die Lufthansa macht im Tarifstreit mit den Piloten ein neues Angebot. Der türkische Präsident Erdogan droht mit einer Kündigung des Flüchtlingspaktes mit der Europäischen Union. Die amerikanische Präsidentschaftskandidatin der Grünen will das Wahlergebnis in drei Bundesstaaten überprüfen lassen und neue Bestechungsvorwürfe gegen Funktionäre des Internationalen Leichtathletikverbandes. Im Alter nicht mehr genug Geld für Miete, Strom oder Heizung zu haben, das ist eine Zukunft, von der sich viele Menschen fürchten. Die Höhe der Rente ist deshalb auch immer ein hochpolitisches Thema. Gestern hatten sich die Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD darauf geeinigt, die Renten in Ost- und Westdeutschland bis 2025 einander anzugleichen. Und heute Vormittag stellte denn Sozialministerin Andrea Nahles ihre Vorschläge für die Sicherung der Rente vor. Jörg Seißelberg berichtet.
Die doppelte Haltelinie, das ist das Zauberwort der Arbeitsministerin für eine sichere Zukunft des Rentensystems.
Die doppelte Haltelinie für Rentenniveau und Beitrag schafft Verlässlichkeit für alle Generationen.
Eine Haltelinie will Andrea Nahles nach ihrem heute präsentierten Konzept für das Rentenniveau einziehen. Hier soll der langfristig drohende Absturz auf unter 42% vermieden werden. Ziel der Arbeitsministerin, sie will bis 2045 ein Rentenniveau von mindestens 46% garantieren und das per Gesetz festschreiben.
Das schafft für alle, ob aktiv im Erwerbsleben oder in Rente, Planungssicherheit.
Die zweite Haltelinie will die Arbeitsministerin für die Beiträge. Sie sollen nicht über 25% steigen. Das heißt, die Arbeitnehmer, die die Hälfte davon tragen, sollen in den kommenden Jahren mit nicht mehr als 12,5% ihres Gehalts für Rente belastet werden. Auch die jüngeren Generationen, so Nahles, hätten so die Garantie, dass sie eine ausreichende Rente im Alter haben und gleichzeitig die Beiträge bezahlbar sind. Finanziert werden soll diese Reform unter anderem durch mehr Geld aus der Steuerkasse, einen sogenannten Demografiezuschuss, ab 2040 in Höhe von 8 Milliarden Euro. Neu einführen will Andrea Nahles eine sogenannte Solidarrente für Beschäftigte, die ihr Leben lang zum Beispiel in gering bezahlten Jobs tätig waren. Ihnen soll verlässlich eine Rente über Grundsicherungsniveau garantiert werden.
Der Grundsatz heißt, wer sein Leben lang gearbeitet hat, Kinder großgezogen hat oder Eltern und Schwiegereltern gepflegt hat, der muss im Alter, auch wenn er vorübergehend mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatte, mehr haben, als wenn er aus welchen Gründen auch immer nicht gearbeitet hat.
Auf Details, so Nahles, wolle sie sich in den kommenden zwei Wochen mit Finanzminister Schäuble verständigen. Bereits geeinigt hat sich die Koalition auf Verbesserungen für Menschen, die wegen Krankheit vorzeitig aus ihrem Job aussteigen müssen. Eine wichtige Maßnahme betont CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld.
Diese Verbesserung bei der Erwerbsminderungsrente macht pro Monat im Durchschnitt etwa 50 Euro aus. Das ist eine große Verbesserung für diesen Personenkreis, der nicht kleiner, sondern eher auch größer wird.
Einigkeit erzielt hat die Koalition auch bei der Angleichung der Ost- an die höheren Westrenten. Sie wird allerdings nicht schon 2020 wie ursprünglich geplant, sondern erst 2025 realisiert. Ein enttäuschendes Ergebnis kommentiert Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Sellering. Unionsfraktionschef Kauder zeigt sich dagegen zufrieden mit den erreichten Kompromissen. Angesichts der gestern im Koalitionsgipfel zur Rente erreichten Ergebnisse, so Kauder,
sehe ich keine große Möglichkeit, einen Rentenwahlkampf zu führen.
Von Arbeitsministerin Nahles allerdings kamen heute deutlich andere Töne zur Frage Rentendebatte im Wahlkampf.
Es wird unvermeidbar sein, dass wir in den nächsten Monaten über dieses zentrale Thema reden. Es ist gestern eine Chance verpasst worden, nämlich, dass wir uns verständigen auf eine doppelte Haltelinie.
Die Union habe deutlich gemacht, so die SPD-Ministerin, dass sie ihr Konzept der doppelten Haltelinie nicht mittragen wolle. Nahles machte durchaus den Eindruck, als hätte sie Lust, über dieses Thema auch im Wahlkampf zu streiten.
Also wirklich Chance verpasst oder doch zumindest ein kleiner Schritt nach vorn. Die Ergebnisse des Rentengipfels gestern Abend, hören Sie dazu unseren Kommentar von Frank-Christian Starke.
Was hatten die drei Parteien der Großen Koalition die Backen aufgeblasen und neue Weichenstellungen in der Rentenpolitik versprochen? Mit ihrer großen Mehrheit im Parlament hätten sie die auch bequem verabschieden können. Eine Voraussetzung, wenn man wirklich große Reformen will. Doch herausgekommen ist dann gerade mal ein Reförmchen. Gehen wir die Punkte durch. Nachbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente, also für Arbeitnehmer, die raus aus dem Job mussten, weil sie krank sind und nicht mehr können. Da musste wirklich etwas geschehen und die Änderungen werden vielen helfen. Gut so, Haken dran. Verbesserungen bei den Betriebsrenten, auch gut, aber viel zu zaghaft. Noch sind wir weit davon entfernt, dass betriebliche Rentenmodelle auch außerhalb von Großbetrieben und öffentlichem Dienst funktionieren und Arbeitern und Angestellten im Alter spürbare Zusatzeinkünfte bescheren. Dann die Angleichung der Renten Ost und West. Lange versprochen, längst im Koalitionsvertrag vereinbart, jetzt soll alles noch 5 Jahre länger dauern. Kein Ruhmesblatt. Es wäre nun wirklich an der Zeit, dass in Deutschland rententechnisch alle Arbeitnehmer und Ruheständler gleich behandelt und bewertet werden, unabhängig davon, ob sie nun in Schleswig-Holstein, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern oder Nordrhein-Westfalen wohnen. Und sonst? Nichts. Keine doppelte Haltelinie wie angekündigt, also keine Grenze nach unten für das Rentenniveau und keine Grenze nach oben für die Beiträge. So kann die Lücke zwischen den Renten und den Löhnen weiter wachsen. Eine wirkliche Reform der Riester-Rente, einfacher als bisher, besser staatlich gefördert und vor staatlichem Zugriff geschützt, wenn im Alter doch die Grundsicherung droht, Fehlanzeige. Eine neue Absicherung für diejenigen, die zwar lange in die Rentenkassen eingezahlt haben, deren Rente aber im Alter trotzdem nicht reicht, Frauen zum Beispiel, die in Teilzeit arbeiten oder Menschen mit unterbrochenen Berufsverläufen. Auch hier keine Einigung. Genauso wie bei der Frage, ob man nicht dringend Selbstständige mit unter das Dach der gesetzlichen Rentenversicherung nehmen sollte, die nicht durch berufsständische Versorgungswerke abgesichert sind. In den Koalitionsvereinbarungen tauchen solche Punkte nicht auf, dafür im ausgerechnet heute vorgestellten Rentenkonzept von Arbeitsministerin Andrea Nahles. Aber da sind sie wenig wert, weil sich die Großkoalitionäre ja auf nichts davon einigen konnten und vor der Bundestagswahl wohl auch nicht mehr können. Statt Rentenreformen gemeinsam umzusetzen, haben die drei Volksparteien den Rentenwahlkampf eröffnet. Die Debatten werden weitergehen, weitere Reformen aber bleiben aus. CDU, CSU und SPD, eine gewaltige Chance verpasst. So sehen Verlierer aus.
Soweit der Kommentar von Frank-Christian Starke. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Nach einer dreitägigen Debatte haben die Abgeordneten des Bundestages heute den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Er sieht Ausgaben von 329 Milliarden Euro vor und soll ohne neue Schulden auskommen. In den vergangenen Tagen hatten die Abgeordneten über die Einzeletats der verschiedenen Ministerien beraten. Heute zum Abschluss ging es um den Verkehrsetat. Thorsten Huhn fasst die Debatte zusammen.
Zum Abschluss der Haushaltsdebatte hob Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, noch einmal hervor, dass man ohne neue Schulden auskomme.
Wir haben mit dieser nachhaltigen Finanzpolitik einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass es den Menschen in unserem Land besser geht als vor 4 Jahren. Die Reallöhne sind höher gestiegen als in den letzten Jahrzehnten, die Renten auch. Die Beschäftigungslage ist so gut wie nie zuvor.
Schäuble wies aber auch darauf hin, dass die künftigen Aufgaben größer würden und die finanziellen Spielräume kleiner. Johannes Kahrs, haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, zog ähnlich wie Schäuble eine positive Haushaltsbilanz.
Wir haben hart auf der Sachebene hier Antrag für Antrag unser Land besser gemacht.
Die Opposition sieht das naturgemäß anders. Der grüne Abgeordnete Tobias Lindner hält den Haushalt für ein Dokument der Ideenlosigkeit der Großen Koalition.
Ich glaube, Ihnen fehlt schlichtweg der Mut und die Fantasie, die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Dieser Haushalt, meine Damen und Herren, er ist und er bleibt ein Haushalt der verpassten Chancen.
Vor der Schlussrunde hatte der Bundestag noch den Etat des Bundesverkehrsministeriums beraten. Verkehrsminister Alexander Dobrindt, CSU, erklärte, in der laufenden Wahlperiode würden 50 Milliarden Euro in die Infrastruktur investiert. Das sei absoluter Rekord. An die Grünen gewandt, sagte Dobrindt:
Sie sagen in Ihren Beschlüssen am Parteitag wörtlich, dem Wachstum hinterherzubauen hat keine Zukunft. Ich sage Ihnen, unsere wirtschaftliche Zukunft braucht Wachstum, sonst funktioniert sie nicht.
Der Verkehrsminister kündigte große Veränderungen im Straßenverkehr der nächsten Jahre an.
Wir werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine Veränderung im Bereich der Automobilität erleben wie in Jahrzehnten vorher nicht.
Und damit meinte der Minister die Elektromobilität und das automatisierte und vernetzte Fahren. Zum Abgasskandal sagte Dobrindt im Bundestag auch heute nichts. Das tat die Opposition. Herbert Behrens von der linken Fraktion erklärte, man habe im Abgasuntersuchungsausschuss einiges über die Arbeitsweise des Ministeriums und der nachgelagerten Behörden aufgedeckt.
Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, das scheint das Credo zu sein der Behörden. Und das trägt dazu bei, dass es nicht nur diesen Skandal gegeben hat, sondern dass es weitere künftige schwere Skandale geben wird.
Behrens kritisierte die Verkehrspolitik. Es gebe keine positive Wende zur Verringerung der Gesundheitsgefahren und keine Wende zu mehr Umweltschutz. Die Grünen warfen Dobrindt eine Verkehrspolitik der 1960er Jahre vor. Er stelle die Mobilität nicht auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität um.
Seit vorgestern streiken die Piloten der Lufthansa. Hunderte von Flügen sind gestrichen. Auch morgen soll der Streik fortgesetzt werden. Und bislang sah nichts danach aus, als könnten sich die beiden Streithähne, Lufthansa und die Pilotenvereinigung Cockpit, einander annähern. Heute Nachmittag gab es zumindest einen Hoffnungsschimmer. Roman Warschauer berichtet.
Die Lufthansa hat im Konflikt mit den Piloten noch einmal Verhandlungen über alle offenen Tarifthemen vorgeschlagen. Die Fluggesellschaft bietet dabei unter anderem 4,4% mehr Geld in zwei Stufen bis 2018 und eine Einmalzahlung an. Darüber hinaus will die Lufthansa in den kommenden 5 Jahren bis zu 1.000 neue Piloten einstellen und neue Aufstiegschancen schaffen. Gleichzeitig fordert die Lufthansa ein Entgegenkommen der Piloten, etwa bei der Vorruhestandsregelung. Eine Gesamtlösung aller offenen Tarifthemen hatte die Pilotengewerkschaft Cockpit eigentlich für gescheitert erklärt und zuletzt nur über die künftige Vergütung der 5.400 Lufthansa-Piloten verhandelt. Ein Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit wollte sich zu den Inhalten des Angebots noch nicht äußern. Lediglich den Eingang eines Schreibens der Lufthansa konnte er bestätigen. Seit Mittwoch streiken die Piloten. Heute sind die Kurz- und Mittelstreckenflüge der Lufthansa betroffen, morgen die Langstreckenflüge. Dazu hatte die Fluggesellschaft am Mittag einen Sonderflugplan veröffentlicht. 137 Flüge fallen aus, darunter 88 Interkontinentalverbindungen.
Schon gestern hatte die türkische Regierung die Forderung des EU-Parlaments kritisiert, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei auf Eis zu legen. Heute kam nun der ganz große Hammer. Der türkische Präsident Erdogan nutzte während einer Rede vor einer Frauenorganisation in Istanbul die Gelegenheit, um damit zu drohen, die Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen und damit den Flüchtlingspakt mit der EU platzen zu lassen. Reinhard Baumgarten berichtet.
Präsident Erdogan ärgert sich. Seine Gestik, sein Tonfall, seine Wortwahl, sie sprechen eine deutliche Sprache. Die gestrige Abstimmung in Straßburg, sie scheint ihm gar nicht so egal zu sein, wie er im Vorfeld behauptet hat.
Da haben sich die Damen und Herren versammelt, 400, 500, und haben einer Resolution zugestimmt. Na und? Und wenn ihr alle miteinander mit Ja gestimmt hättet, was macht das schon?
Die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sollen laut dem Votum des Europaparlaments auf Eis gelegt werden. Sollte Brüssel wirklich den Pauseknopf drücken, dann droht Erdogan mit einer Gegenmaßnahme.
Als 50.000 Flüchtlinge an eure Grenzen drängten, habt ihr aufgeschrien. Und ihr habt euch gefragt, was passieren würde, wenn die Türkei ihre Grenzen öffnet. Hör mir mal zu. Wenn du so weitermachst, dann werden sich unsere Grenzpforten öffnen. Damit ihr das mal wisst.
Im März hatten Brüssel und Ankara ein Abkommen getroffen, um die Flüchtlingsbewegung Richtung Europa einzudämmen. Von Tausenden täglich ist die Zahl der Menschen, die von der Türkei aus auf die griechischen Inseln gelangen, auf wenige Dutzend am Tag zurückgegangen. In seiner Rede in Istanbul warf Präsident Erdogan der EU erneut vor, gegenüber der Türkei wortbrüchig geworden zu sein und Versprechen bezüglich der Flüchtlingshilfe nicht einzuhalten.
Nie seid ihr gegenüber der Menschheit aufrichtig gewesen. Nie hattet ihr einen ehrlichen Blick auf die Menschheit. Als die Leichen syrischer Babys angeschwemmt wurden, waren wir es, die sie aus dem Wasser geholt haben, nicht ihr. Wir sind es, nicht ihr, die 3,5 Millionen Flüchtlinge beherbergen. Ihr hingegen habt eure Versprechen nie eingehalten.
Brüssel hat im Zuge des Flüchtlingsdeals zugesagt, in den kommenden Jahren bis zu 6 Milliarden Euro für Flüchtlinge in der Türkei aufzuwenden. Mithilfe von türkischen und europäischen Nichtregierungsorganisationen wurden inzwischen mit EU-Geldern zahlreiche Projekte für Flüchtlinge im Wert von hunderten Millionen Euro in der Türkei ins Werk gesetzt. In seiner heutigen Rede in Istanbul reagierte Präsident Erdogan auf die nicht bindende Empfehlung des Parlaments in Straßburg, die Verhandlungen dann erst wieder aufzunehmen, wenn dies die innenpolitische Entwicklung der Türkei zulasse.
Von solch hohlen Drohungen lasse weder ich mich beeinflussen, noch dieses Volk, damit ihr es wisst.
Reinhard Baumgarten berichtete aus Istanbul. In Bulgarien ist es in den vergangenen Tagen zu Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und der Polizei gekommen. Und zwar an der türkischen Grenze im Norden des Landes. Dort leben etwa 3.000 Flüchtlinge, in dem größten Erstaufnahmelager des Landes. Grund für die Krawalle war offenbar eine Ausgangssperre für die Flüchtlinge.
Seit Dienstag gilt im Flüchtlingslager Harmanli eine Ausgangssperre. Am Donnerstagnachmittag eskalierte die Lage. Bis zu 2000 der insgesamt 3000 Menschen im Lager, die meisten aus Afghanistan, zündeten Matratzen und Autoreifen an, demolierten die Gemeinschaftsküche und bewarfen Aufsichtspersonal und Polizisten mit Steinen. Grund für die Ausgangssperre waren im Lager ausgebrochene Krankheiten, Fälle von Krätze, anderer Hautkrankheiten und angeblich auch von Malaria. Der bulgarische Regierungschef Boyko Borissow sprach nach einem Besuch des Lagers in der Nacht von 24 verletzten Polizisten und zunächst 300, später von 400 Festnahmen. Unser Volk war schon immer tolerant gegenüber den Frauen, Kindern und den Menschen, die vor dem Krieg flüchten, so Borissow. Hier ist aber auch eine andere Gruppe aktiv, vor allem Männer aus Afghanistan und Pakistan zwischen 15 und 30 Jahren. Sie laufen in Gruppen herum, beachten keine Regeln. Es ist sogar schwierig, ihre Identität zu klären. Das ärgert die lokale Bevölkerung nicht nur, sondern macht ihr auch Angst. Inzwischen sei die Lage unter Kontrolle, so Borissow weiter. 5 der festgenommenen Flüchtlinge sollen umgehend ausgewiesen und nach Afghanistan zurückgeflogen werden. Vertreter der Flüchtlinge sagten, sie seien über Beginn und Grund der Ausgangssperre nicht informiert worden. Nach Beginn der Ausschreitungen habe die Polizei unverhältnismäßig Gewalt angewendet und ihrerseits zahlreiche Flüchtlinge verletzt. Grundsätzlich fordern die Menschen im Lager, wenigstens nach Serbien weiterreisen zu dürfen. Mir ist egal, wo ich in Europa hingehe, sagt dieser Mann aus dem Irak, der nach eigenen Worten einen Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat knapp überlebt hat. Ich will einfach nur mit meiner Familie in Frieden leben. Das Erstaufnahmelager Harmanli an der Grenze zur Türkei ist das größte Flüchtlingslager in Bulgarien. Seit Wochen demonstriert die lokale Bevölkerung immer wieder gegen die Flüchtlinge und hat auch sogenannte Bürgerwehren gebildet. Diese Frau aus Harmanli sagt:
Inzwischen gehe ich nur noch in Begleitung von meinem Mann hinaus. Die Flüchtlinge sind einfach überall und ich habe schon gehört, dass Frauen sexuell belästigt worden sind.
Demonstrationen gegen Migranten gab es vergangenes Wochenende auch in der Hauptstadt Sofia. Diese Demonstrantin sagte am Rande:
Der Staat muss den Zuzug beschränken. Es sind nur junge Männer zwischen 25 und 35 ohne Frauen und Kinder. Diese Leute können keine Flüchtlinge sein.
Die bulgarische Regierung hat inzwischen 60 Soldaten und Militärpolizisten nach Harmanli beordert. Sie sollen die Polizei in der Kleinstadt an der Grenze zur Türkei unterstützen und weitere Ausschreitungen verhindern helfen. Die strikte Ausgangssperre für das Flüchtlingslager soll bestehen bleiben.
Ralf Borchardt berichtete aus Bulgarien. Es ist eine Frage, die sich wahrscheinlich viele Amerikaner nach dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump gestellt haben. War das Wahlergebnis möglicherweise gefälscht? Gerade in den Bundesstaaten, in denen nur wenige tausend Stimmen den Ausschlag gaben, soll es Auffälligkeiten gegeben haben. Die Präsidentschaftskandidatin der amerikanischen Grünen, Jill Stein, will jetzt das Wahlergebnis in diesen Staaten überprüfen lassen.
We do not have a smoking gun.
Nein, sagt Jill Stein, die Präsidentschaftskandidatin der amerikanischen Grünen. Es gebe nach wie vor keinen direkten Beweis für Wahlbetrug, no smoking gun eben. Und trotzdem gäbe es genug Gründe, die Wahlergebnisse in den umkämpften Bundesstaaten Wisconsin, Michigan und Pennsylvania zu überprüfen.
We don't know, and I think the forensic.
Wir wissen es eben nicht sicher, aber Computerexperten haben wichtige Fragen aufgeworfen und es gab ja Hackerangriffe im Umfeld der Wahl, auf Wählerlisten, Parteien und individuelle E-Mail-Accounts.
Außerdem seien einige der verwendeten Geräte veraltet und deshalb unsicher gewesen.
Unser System ist anfällig, deshalb ist es sehr wichtig, dass wir das überprüfen, denn sonst finden wir sicher keinen Beweis für Hackerangriffe.
Und da ist sicher was dran. Echte Beweise kann man wohl erst nach Ermittlungen erwarten, nicht vorher. Und trotzdem sind Experten skeptisch. Ross Douthat von der New York Times sagt zum Beispiel:
There's been talk that there
Es gab ja viel Gerede über die Differenz zwischen den Ergebnissen, die mit Wahlzetteln zustande gekommen sind, und denen, die elektronisch erfasst wurden. Aber das erklärt sich meist darüber, dass in ländlichen Regionen eher mit Wahlzetteln gewählt wird und in städtischen Bezirken eher elektronisch. Und tatsächlich kam Trumps Erfolg in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania zwar überraschend, war aber Teil seines guten Abschneidens im Mittleren Westen insgesamt. So hat er ja auch zum Beispiel in Iowa gewonnen, in einem Staat, der nur Papierwahlzettel verwendet. Ross Douthat hält die Erfolgsaussichten einer Wahlbeschwerde daher für völlig unrealistisch. Er glaubt, die ganze Aktion diene nur dazu, um Spendengelder für die Grüne Partei zu sammeln.
Rolf Böhmann berichtete. Die Geschichte klingt wie aus einem schlechten Thriller. Angehörige des türkischen Geheimdienstes bedrohen angeblich Kurden in Deutschland. Aber an dieser Geschichte ist möglicherweise doch etwas dran. Denise Friese berichtet.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Nach Informationen von WDR und NDR hat die Behörde in Karlsruhe den Fall jedoch an sich gezogen. Die Ermittlungen sollen auf eine Zeugenaussage zurückgehen. Eine Frau hatte sich zunächst anonym an eine Zeitung gewandt, die der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahesteht. Sie soll angegeben haben, dass sich ein türkischer Agent aus ihrem nahen Umfeld seit rund 2 Jahren in Bremen als Journalist getarnt aufhalte. Der Mann habe Interviews mit kurdischen Funktionären geführt, um diese auszukundschaften. Einer dieser Funktionäre ist Yüksel Koç, der für verschiedene kurdische Vereine aktiv ist. Als er hörte, dass er bespitzelt wurde, war er empört. An diese Fernsehinterviews erinnert er sich gut, sagte der Kurde im Interview mit dem WDR. 2-mal wurde Yüksel Koç von dem mutmaßlichen Agenten angesprochen.
Ich bin Journalist, eine pro-kurdische Fernsehen. Wir möchten berichten über die Exilkurden. Gut, ich habe 2-mal Interview gemacht.
Die Zeugin, die den mutmaßlichen Agenten belastet, hat auch Dokumente gesammelt, darunter Fotos, Kopien von Reisepässen und Aufzeichnungen, die die Geheimdiensttätigkeit untermauern sollen. Der Polizei soll sie auch von einem Mordkomplott berichtet haben, an dem noch 2 weitere Agenten beteiligt gewesen sein sollen. Und tatsächlich hat Yüksel Koç auch solche Drohungen auf dem Handy erhalten. Zuletzt vor ein paar Tagen, seitdem ermittelt wird, sagt der Kurde.
Da steht das SMS. Du hast dieses Mal Glück gehabt, aber nächstes Mal, wir werden dich so oder so töten. Du hast keine Chance.
Diese Beweise hat er mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft und den Behörden hinterlegt. Er glaubt an einen Mordkomplott. Der Fall beschäftigt inzwischen auch den Innenausschuss des Bundestages und soll demnächst im geheimtagenden parlamentarischen Kontrollgremium erörtert werden. Durch die Anschuldigungen steht der türkische Geheimdienst erneut unter Verdacht. Zuletzt war er mit den Morden an 3 kurdischen Aktivisten in Verbindung gebracht worden. Diese waren 2013 in Paris erschossen worden, womöglich im Auftrag des türkischen Geheimdienstes. Der Täter, ein V-Mann des türkischen Geheimdienstes, hatte vor der Tat 8 Jahre in Deutschland gelebt. Kürzlich berichteten zudem britische Medien, dass der Mord an einem kurdischen Gewerkschafter in London im Jahr 1994 womöglich auch vom türkischen Geheimdienst befohlen worden war.
Der Dopingskandal in der internationalen Leichtathletik ist offenbar größer als befürchtet. Führende Funktionäre des Weltleichtathletikverbandes IAAF sollen gewusst haben, dass bestimmte Sportler Dopingmittel nahmen. Aber anstatt diese Sportler zu suspendieren, sollen sie sogar von ihnen Schmiergeld kassiert haben. Daniel Buß mit der ganzen Geschichte.
Es sind französische Ermittler, die auf brisante Dokumente gestoßen sind, und mit ihnen drängt sich ein ungeheuerlicher Verdacht auf. 6 gedopte russische Olympiateilnehmer, Läufer und Geher, sollen letztlich Schutzgeld an Funktionäre des Weltleichtathletikverbandes IAAF bezahlt haben. Jeweils zwischen 300 und 700.000 Euro dafür, dass sie weiter bei internationalen Wettkämpfen teilnehmen durften. Sie konnten somit Unterstützung korrupter Topfunktionäre und ihres Umfeldes Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewinnen. Die Pariser Staatsanwaltschaft für Finanzdelikte ermittelt mittlerweile seit einem Jahr, motiviert von Recherchen der ARD. Die Beweislast scheint erdrückend. Den Ermittlern liegen jedenfalls inzwischen E-Mails vor wie diese. Der einstige russische Verbandspräsident Valentin Balechnitschew schreibt seinen Kollegen im Weltverband:
Sanktionen wie die Aberkennung von Platzierungen oder Medaillen würden letztlich beide zerstören, sowohl den russischen Verband als auch die IAAF.
Einer der 6 Beschuldigten ist die Läuferin Lilia Schubukova, von der die ARD schon 2014 berichtet hatte. Die französische russischen Ermittler stoßen nun auf so etwas wie Regieanweisungen. Eine plausible Erklärung dafür, warum Shobukova 2012 beim Olympischen Marathon in London zwar antrat, den Lauf dann aber offenbar verletzt abbrach. Genau so lautete offenkundig die Verabredung laut den Belegen, die den Ermittlern vorliegen. Ihre Verletzung war demnach nur vorgetäuscht, damit ihr im Fall der Fälle, wenn der Dopingverdacht doch bekannt würde, keine Medaillen hätten aberkannt werden können. Eine Strategie, um Schlimmeres zu verhindern. In den Unterlagen finden die Ermittler ebenso konkrete Hinweise auf dubiose Geldflüsse. Auch hier ist eine entscheidende Quelle Balekhnychew, der einst immerhin auch Schatzmeister des Weltverbandes war. Er soll seinem früheren Präsidenten Lemon Diak 1,5 Millionen Euro zugeschoben haben. Diaks Sohn wiederum ist in Unterlagen zufolge ebenfalls verwickelt und schreibt demnach einem Vertrauten eine eindeutige SMS.
Sieh zu, dass du die erhaltenen 50.000 aus dem Shobukova-Fall bis Montag zurückzahlst.
Mit den neuen Vorwürfen stehen zahlreiche Ergebnisse der Olympischen Spiele 2012 in London und der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2013 in Moskau unter massivem Korruptionsverdacht.
Insgesamt kann ich nur sagen, dass mich diese neuen Erkenntnisse schlichtweg fassungslos machen,
sagt Clemens Prokop, der Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes. Er spricht von Korruption mit System und mahnt:
Wir alle, die den Sport lieben, sind aufgefordert, uns hier zu engagieren, dass hier zum einen die handelnden Personen klar mit Sanktionen belegt werden und zum anderen alles unternommen wird, um solche Wiederholungen zu vermeiden.
Eine bewusste Vertuschung von Dopingfällen im Weltsport, sogar mit Schutzgeld wie bei der Mafia. Der russische Leichtathletikverband, seine 6 beschuldigten Athleten und auch der Weltleichtathletikverband haben sich auf Anfrage der ARD-Doping-Redaktion zu diesen neuen Vorwürfen nicht geäußert. Unterdessen ermittelt die französische Staatsanwaltschaft weiter im Dopingsumpf der IAAF.
Der ehemalige Präsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, ist zurück. Nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung und ein Dreivierteljahr nach seiner Haftentlassung tritt er heute Abend an, um sich erneut zum Bayern-Präsidenten wählen zu lassen. Und die Chancen stehen offenbar gut. Philipp Nagel berichtet.
Egal, wen man in diesen Tagen in der deutschen Sportwelt fragt, die Antwort ist immer dieselbe.
Ich finde es Weltklasse, dass er zurückkommt.
Ob Schießstar Felix Neureuther, Oliver Bierhoff.
Wir im Fußball freuen uns natürlich darüber.
Ja, sogar Ex-Lieblingswidersacher Willi Lemke.
Das ist alles in Ordnung, dass wir ihn jetzt wieder in die Gemeinschaft unserer Gesellschaft aufnehmen. Das ist nämlich unser Rechtssystem in Deutschland und das ist gut so.
Es scheint so, als bejuble das ganze Land die Rückkehr seines Fußballkönigs. Knapp 40 Millionen Euro Steuerhinterziehung. Vergessen und vergeben. Die Fans rollen ihrem Uli schon mal den roten Teppich aus.
Wir hatten schon bedenklichere Personen, die vorbestraft sind, auch im deutschen Parlament sitzen. Also da müssen wir mal ganz schwer den Ball flach halten.
Ich denke, es ist sein gutes Recht, sich aufstellen zu lassen. Und wenn er gewählt wird, ist es doch Sache der Mitglieder.
Ich finde es gut, dass der Herr Hoeneß wieder antritt und wieder Präsident wird. Und das wird er auch wieder.
Aber eben nicht nur. Denn wenn Hoeneß heute mit voraussichtlich weit über 90% wiedergewählt wird, dann auch für den Aufsichtsrat, den er dann so gut wie sicher bei der Wahl im Januar auch als Vorsitzender führen wird. Antikorruptionsexpertin Silvia Schenk sieht genau darin das Problem.
In einem DAX-Unternehmen wäre das aus meiner Sicht ausgeschlossen, wenn jemand da gerade von einer Steuerhinterziehung aus dem Gefängnis kommt und dann gleich wieder in den Aufsichtsratsvorsitz geht. Also das setzt kein Signal für Compliance. Wir haben ja Fälle gehabt, wo dann praktisch ganze Karrieren endgültig beendet waren. Nicht nur in dem bisherigen Unternehmen, sondern auch darüber hinaus.
Auch das Argument Resozialisierung lässt Schenk nicht gelten.
Also erstens ist er eigentlich schon im Pensionsalter, wird demnächst jetzt 65. Also es ist jetzt nicht so, dass man dringend eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ihn besorgen müsste. Es geht ja auch sicher gar nicht ums Geld, sondern es geht um Einfluss.
Und was sagt Hoeneß selber? Der schweigt. Noch.
Ja, ich möchte also dazu jetzt immer mal nichts sagen. Ich habe ja gesagt, dass ich mich zur Wahl stelle. Und alles, was dann kommt, werden wir sehen.
Philipp Nagel berichtete über Uli Hoeneß vor der Wiederwahl. Und damit geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.